Du bist ein Gott, der nicht schweigt. Du bist ein Gott, der spricht. Wir danken dir für die Zeugnisse, dass du zu uns sprichst, durch dem, was unsere Geschwister erleben. Wir danken dir für die Zeit der Anbetung, dass du auch den Himmel öffnest, wenn wir unser Herz und Stimme zu dir erheben. Und bitten dich, dass du weiterhin Gnade schenkst, in Jesus Namen. Amen. Wir haben gesungen, ich will dir folgen. Und das ist unser Thema heute Morgen. Nachfolge. Nachfolge ist ein Begriff, das man heute nicht oft hört. Damals, zu Jesus Zeit, waren die Jünger und diejenigen, die geglaubt haben, nicht als Gläubige bezeichnet, sondern als Nachfolger Jesu. Und bei der Einleitung fragte Peter, wer ist denn hier in Hannover geboren? Wer ist hier in Deutschland geboren? Und ich musste dann denken, die Frage ist eigentlich, wer ist wiedergeboren? Und ein Hindu würde sagen, öfters. Und da sind Begriffe, gläubig. Ich weiß von meiner Zeit als junger Mann, hieß das, bist du gläubig? Und irgendwann reichte das nicht mehr aus. Und dann fragte man, weil alle sagten, ja, ich bin gläubig. Und man will es ja genau wissen, also bist du wiedergeboren? Und das sagt, wie gesagt, ein Hindu auch, ja, ich bin wiedergeboren, immer wieder. Es ist wichtig, dass wir wissen, und Gott will, dass wir wissen, ob wir wirklich ein lebendiges Glauben haben. Oder lebendiger? Gen, okay. Try it again. Ob wir wirklich aus dem Geist geboren sind. Ob wir getrieben werden, nicht mehr aus dem Fleisch, sondern getrieben werden vom Geist Gottes. Ein Geist, der in uns lebt, weil wir ja gläubig sind und wiedergeboren sind. Die Frucht sieht man in der Nachfolge. Das ist die Frucht vom Glauben. Viele sagen, ich habe meinen Glaube. Dieser Glaube wird mich nicht weiterbringen. Dann Jakobus sagt uns, und Jakobus war der Halbbruder von Jesus, sagte, es gibt ein Glaube, das lebendig ist, und es gibt ein Glaube, das tot ist. Und Jakobus geht so weit, dass er sagt, der Teufel ist gläubig. Er weiß, dass es Gott gibt. Und dennoch fährt er zur Hölle. Und dennoch hilft ihm dieser Glaube nicht. Es führt nicht zum Leben, weil es nicht lebendig ist. Es ist nur hier im Intellekt. Und deswegen fragen auch Menschen, wir sollten doch uns schämen als Christen, dass Menschen uns fragen, ob wir gläubig sind. Es musste doch offenbar sein, wie wir sind, wie wir leben, wie wir uns benehmen. Der Glaube ist ein lebendiger Glaube. Ein lebendiger Glaube, das mich verändert, das auch Frucht bringt und meine Umgebung verändert. Das ist der Glaube, der biblisch ist, das biblisch ist. Ich sage einfach der, die, das und ihr müsst euch zurechtfinden. Folge, Nachfolge, uns fallen doch sofort sehr bekannte Worte ein und ich möchte mit euch ein paar Worte aus Matthäus lesen. Und zwar, die Situation ist wie folgt. Jesus kommt an Fischer vorbei, er taucht auf, sie kennen ihn nicht. Sie haben keine Beziehung zu ihm. Sie haben vielleicht, man weiß es nicht genau, einige haben etwas von ihm gehört, da gibt es einen Jesus. Aber wir wissen von der Schrift her, dass Jesus ganz normal war. Von außen her konnte man Jesus nicht erkennen. Der war ein gewöhnlicher Mensch. Matthäus 4, Vers 18, als nun Jesus im Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie, sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm. Hier haben wir Männer, die mittendrin im Leben sind. Wir wissen, dass einer verheiratet war, von den anderen wissen wir das nicht genau. Und wir wissen, dass zwei andere ein Fischgeschäft hatten, eine Firma, die Söhne Zebedäus. Sie hatten Fischunternehmen. Papa hatte auf sie gebaut. Für Papa waren die Söhne die Zukunft. Auf dem Weg hierher sage ich zu Gabi, Ruben hat zwei Töchter. Bis jetzt haben wir keinen Sohn. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, dass es passieren wird. Und dass wir noch einen Sohn bekommen, Gabi und ich, da müssen wir Sarah um Abraham heißen. Da geht nichts mehr. Wir sind hier an unserer Grenze und wir haben doch diesen Wunsch. Ich dachte, mein Großvater, mein Vater, beide waren Missionare im In- und Ausland. Die haben ihr ganzes Leben für das Evangelium gegeben. Sie haben Jesus geliebt. Und haben ihn gefolgt. Und ich möchte so gern, dass es weitergeht. Nicht, dass es nicht durch Frauen und Töchter gehen kann, aber hier haben wir die Rolle des Mannes. Derjenige, der erbt, derjenige, der die Aufgabe weiterführt. Und der Papa denkt, ja, für meine Söhne habe ich gebaut. Mein ganzes Leben geschwitzt, Netze geflickt. Ich habe sie genährt vom Klein auf. Und diese Männer haben ihr Vater geliebt. Zebedäus war ein guter Mann, ein frommer Mann. Wir hören auch von seiner Frau und welche Sehnsucht sie hatte, dass ihre Söhne sogar zu Rechten und zur Linken Christi sitzen. Es ist zwar nicht ganz koscher, dieser Wunsch oder Gedanke, aber die Sehnsucht war doch da, auch wenn es verdreht ist, oder? Die Mutter hatte dieses Muttergefühl, sie soll nah bei Jesus sein. Jesus ist deren Vorbild, ihm folgen sie nach. Aber Papa musste zusehen, wie Sohnemann, und zwar zwei, alle beide, aufstehen und gehen. Es war für Papa schwer und ich denke auch an unsere Geschichte hier in der Gemeinde. Eine Familie, die gerade gegangen ist. Und nicht, dass diejenigen, die gehen, die einzigen sind, die folgen. Nein, das stimmt nicht. Ich sehe, wie Ehepaare hier in der Gemeinde alles zur Seite legen, um Jesus nachzufolgen. Auch hier, auch an Ort und Stelle. Manchmal ist es schwieriger vor Ort als irgendwo im Dschungel. Wir lesen aber hier jeweils zweimal, dass die sogleich gingen. Ein paar Seiten weiter, ich bleibe in Matthäus, obwohl wir die Berichte ja eigentlich hier überall haben in den Evangelien. Aber damit wir nicht zu lange blättern müssen in unserer Bibel, nehmen wir einfach Matthäus. Matthäus 9, Vers 9. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen, 9 und Vers 9. Und als Jesus von dort wegging, sah ein Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf. Mein Vater hat mir immer gesagt, gezögertes Gehorsam ist Ungehorsam. Er war Offizier bei der Armee. Und wenn ich nicht sofort aufgestanden bin, habe ich zu spüren bekommen. Klingt hart? Mir hat es gut getan. Ich habe gewisse Dinge, die geistlich waren, obwohl ich nicht aus dem Geist geboren war als Kind. Ich war ein linker Hund. Innen drin war ich wie ein Tier, selbstsüchtig, eigensinnig, rebellisch. Aber ich habe viele Dinge gesehen, die später zu mir gesprochen haben und ich gesagt habe, zurückschauend, danke Jesus, dass du mir das auch, wo ich es nicht gemerkt habe, erreicht das mit der Dringlichkeit des Gehorsams. Und wie ich gesehen, von dem Gehorsam her, mein Ungehorsam und die Frucht des Ungehorsams, wie ich Unfrieden gestiftet habe im Hause meines Vaters und meiner Mutter, weil ich rebelliert habe. Das heißt, wir lernen vor unserer Bekehrung. Und wenn wir uns einmal bekehrt haben und zurückschauen, dann sehen wir, wie wertvoll diese Dinge, was das für Schätze gewesen sind, die unsere Eltern uns versucht haben, zumindest beizubringen. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Also Matthäus war ein Zöllner auf Deutsch, Tax Collector, ein Zöllner. Und Zöllner hatten nur Feinde, die einzige Freunde, die sie hatten, war die eigene Clique. Denn sie waren Juden, die lebten unter ihrem Volk, sammelten aber Knete, Zoll für die Römer, die Feinde. Das ist doch kein Job, oder? Den möchte ich echt nicht haben. Kannst kein Mensch ins Gesicht gucken. Und dazu obendrauf haben sie noch betrogen. Die waren nicht ehrlich und aufrichtig. Keiner wollte mehr Gemeinschaft mit ihnen haben. Aber hier sehen wir einmal wieder, diejenigen, die, egal aus welchem Grund, die Sünder, die innerhalb des Volkes abgelehnt werden, und wer mit Fischer zu tun gehabt hat, wir haben in Madras gelebt, in Südindien, und unser Häuschen war ganz in der Nähe von ein Fischerdorf. Es war direkt am Strand. Und die Kinder kamen zu uns, um zu spielen, und wir bauten Beziehungen auf. Und wir haben die Kinder gewaschen, wir haben ihre Klamotten gewaschen, wir haben sie genährt. Warum haben wir sie gewaschen? Weil sie nach Fisch gestunken haben. Und es ist wie Knoblauch. Es kommt tief aus der Haut raus, in den Klamotten, überall. Alles, was sie haben, stinkt nach Fisch. Wir haben die Eltern zu Hause besucht, in ihren Hütten, direkt am Wasser eigentlich, im Sand haben die gelebt. Die ganzen Häuser stanken nach Fisch. Die waren isoliert. Die waren ein Volk für sich. So eine untergeordnete Kaste. Zum Teil auch vielleicht Kastenlose. Warum geht dann Jesus hier zu denjenigen, die abseits sind? Die, egal aus welchem Grund, verdrängt werden. Ich denke, ich weiß warum, zumindest ein Grund. Und damit, der Grund ist, damit ich und du, damit wir wissen, tief im Herzen, wenn Gott einen Zöllner liebt und wenn Gott einen stinkenden Fischer liebt, dann liebt er dich und mich, gewiss. Denn wir meinen doch, wir seien besser. Und ich würde sagen, obwohl wir meinen, wir seien besser, er liebt uns dennoch. Und ich habe mich gefragt, wie kommt denn das? Hier kommt Jesus wieder zu Matthäus. Matthäus, er hat von ihm gehört, aber er kennt ihn nicht. Er ist bereit, sogar nach Hause zu kommen mit ihm. Was hat diesen Matthäus getrieben, dass er aufsteht und mitgeht? Er ist reich. Nach heutigen Maßstab eine schöne, flache, weiße Villa in L-Form mit einem Swimmingpool mittendrin und Diener überall. Und er ist bereit, einfach so sofort aufzustehen, alles zu verlassen und mit ihm zu gehen. Die Frage hatte ich, als ich gelesen, die habe ich öfters gehabt, aber ich musste mich etwas intensiver in der Vorbereitung damit beschäftigen. Ich weiß es nicht, ob du eine Antwort darauf hast. Ich meine, eins gefunden zu haben. Jeremia 31, ich lese einfach von 31 bis, von Vers 1 bis 31, bis 3. Zu denselben Zeit spricht der Herr: Will ich der Gott aller Geschlechter Israels sein, und sie sollen mein Volk sein. Das ist eine Verheißung des Bundes. So spricht der Herr: Das Volk, das im Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Gnade in der Wüste. Jesus hat Gnade in der Wüste gefunden. Du und ich, wir finden die Gnade Gottes, seine Barmherzigkeit wenn wir ganz alleine mit ihm wandeln, wenn wir ganz alleine sind, wenn wir all dem, was um uns herum ist, an Hoffnung, Zuversicht, Gemeinschaft, Sicherheit entzogen sind, dann finden wir Gott und erkennen, er hat uns, sich uns zugewandt in Gnade. Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Der Herr ist mir erschienen von Ferne, und hier kommt das, was mich bewegt hat. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich, Jakobus, Johannes, Petrus, Andreas, Matthäus, darum habe ich dies, diese Männer sind gezogen worden von einer übernatürlichen Kraft, die ihre Wurzel hatte in der Barmherzigkeit, der Gnade und Liebe Christi. Ist es nicht, dass Christus äußerlich anders war? Und wir sind doch so bemüht, oder, um äußerlich gut dazustehen. Das ist es aber nicht. Ich habe das bei meiner Frau entdeckt. Schönheit ist viel tiefer als die Haut. Und so schön wie meine Frau ist, ihre Haut hat sich verändert. Ihre Schönheit hat aber zugenommen. Ist das nicht so, Andi? Die Hoffnung ist Gott in uns, Jesus Christus in uns. Der ist derjenige, der uns schön macht. Ich habe Menschen gesehen, die waren äußerlich eigentlich gar nicht so schön. Ich sehe einen jeden Tag im Spiegel. Ich denke, ich sehe gut aus. Schön gegen eine Wand gelaufen. Wir wollen gut aussehen. Gott schaut nicht auf das Äußere, er schaut auf dem, was im Herzen ist. Und Glaube, sagt uns die Bibel, ist eine Schönheit des Herzens. Glaube lebt im Herzen. Und Glaube, dürfen wir nicht darauf stolz sein, wenn wir sagen, ich glaube, da sage ich, na und? Ist das von dir, dass du glaubst? Meine Bibel sagt mir, Glaube ist ein Geschenk Gottes. Es ist eine Gabe Gottes. Es ist mir gegeben worden. Ich bin mit Glaube. Ich kann nicht Gott finden. Ich kann ihn wohl suchen. Aber finden nicht. Die Bibel sagt uns, das muss uns auch klar sein. Römer sagt uns, wir sind tot in der Finsternis. Wie soll ich denn jemals Gott finden? Geht nicht. Die Bibel sagt uns aber, für derjenige, die Gott sucht, Gott lässt sich finden. Ich kann mich erinnern, als kleiner Junge, wir haben sehr einfache Spiele gehabt, weil wir weder Fußball noch Computer hatten als Missionarskinder. Damals gab es sowieso keinen Laptop. Wir haben einfach im Garten gespielt. Und ich habe mich immer im Baum versteckt, hochgeklettert. Und dann mussten meine Geschwister mich suchen. Und ich rief dann aus dem Baum, I can see you, you can't see me. So ist Gott. I can see you. Ich kann dich sehen. Und ich will es zulassen. Ich sehne mich nach dir. Du kannst es nicht, aber ich will mich offenbaren. Er offenbart sich. Der Mensch kann Gott nicht erreichen, dank Gottes Geist. Wir glauben nicht einmal an dem, was wir sehen. Manchmal, weil wir das nicht wollen. Leute sind krank und sagen, ich bin gesund. Und meinen, durch so ein Bekenntnis würden sie gesund werden. Ich habe dich von je und je geliebt. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Everlasting. Auf Deutsch habe ich mir notiert, finde ich im Moment nicht, fällt mir gleich ein. Komm, Mann, ihr seid doch alle so vielsprachig hier. Unendlich. Ich bin ein endlicher Pups. Ich kann den unendlichen Gott nicht verstehen und nicht begreifen. Es ist einfach nicht machbar. Wir müssen da die Grenzen, wir müssen begreifen, wer wir sind, damit wir begreifen, wer er ist. Ich lese nochmal aus Jesaja 53. Und hier wird Gottes Art, uns zu erziehen, als Menschen zu erziehen. Erziehen im christlichen Sinn ist ein Mensch, sich zu sich hinzuziehen. Das ist Erziehen. Für uns Erziehung ist Kinder verprügeln. Wir haben Vorbehalte, Vorurteile. Wir sind hart, gesetzlich, setzen Menschen unter Druck. Wenn Jesus gesagt hätte jetzt zu den Jüngern und zu Matthäus, das und das, wasch dich, zieh dich vernünftig an, mach ein Bibelstudium, bete und lass dich taufen, dann kannst du mir folgen. Das waren alle Halunken. Die waren in den Augen von Menschen, waren sie abgelehnt, abseits der Gesellschaft, ohne Bedeutung. Wisst ihr, Religion ist voller Dinge, Ordnung, die ich halten muss. Christsein, Christenheit, Christentum ist all dem, was Gott für mich gemacht hat. Und ich brauche nichts mehr, als zu aufstehen und zu sagen, ich komme mit. Ich folge dir. Ich will es. Denn ich habe erkannt, dass du mich von ewig her unendlich liebst. Du hast mich geliebt, bevor ich geboren war, und du wirst mich lieben, nachdem ich gestorben bin, in Ewigkeit. Die Liebe Gottes ist nicht aus unserem kurzen Pupsleben hier auf Erden begrenzt. Es ist unendlich, und zwar nicht nur in der Länge, nicht nur zeitlich gesehen, nicht nur von jeher, bis in Ewigkeit, sondern in der Tiefe. Dazu kommen wir noch. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Das ist hier die Erziehung Gottes. Wisst ihr, die Jünger sagen, lass uns nicht, nee, Jesus, du darfst uns nicht verlassen. Wir können dich auch nicht verlassen. Wo sollen wir jetzt nun hin? Die sind so zu Jesus gezogen worden, die können sich das Leben ohne Christus nicht mehr vorstellen. Das geht nicht. Aber um sie zu erziehen, zieht sich Jesus immer wieder zurück. Und das tut er auch mit seinem Volk, wie gelesen hier im Alten Testament. Und wir tun das doch mit unseren Kindern, oder? Wenn sie frech sind. Nehmen wir ein bisschen Abstand. Wozu tun wir das? Um sie zu uns zu ziehen. Um sie für uns zu gewinnen. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit große. Siehst du, die Ordnung Gottes und die Barmherzigkeit ist viel größer. Die Gnade ist viel größer. Die Liebe ist viel größer. Und auch wenn du die Ordnung nicht halten kannst, wenn du auf die Nase fällst, ist Gott da. Und da geht es auch um, in dich aufzufangen, wo? In seine ewigen Arme. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zornes. Ich bin froh, dass Gott zornig ist. Mit mir, in meinem Leben. Und er sagt uns, sei zornig. Oh, steht in der Bibel. Aber lässt die Sonne nicht über euer Zorn untergehen. Dass Gott mit mir zornig wird, wenn ich mein eigenes Leben zerstöre mit Drogen und Alkohol und Ehebruch. Halleluja, danke Jesus, dass du mit mir zornig bist. Es rüttelt mich wach. Du begegnest mich in deinem Zorn und zeigst mir, dass es so nicht weitergeht. Und das ist Liebe. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zornes ein wenig von dir verborgen, aber mit ewiger Gnade, hier haben wir es wieder, will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser, wieder ewiger, everlasting, unendlich. Ich bin in Jesaja 53 und Vers 7 und 8. Bitte? Ja, in eurer Bibel sieht es anders. Ja, ja. Du hast recht, wie du immer hast. Du hast ja immer recht. Und ich habe Unrecht, wie immer. Ich halte es wie zu Zeit Noahs, als ich schwor, dass das Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollte, so habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Es endet immer mit Gnade und Barmherzigkeit, in Vergebung, in Wiederherstellung. Am Ende ist, wie wir im Fernsehen hören, wird alles gut. Ich weiß nicht mehr, wie diese Sendung heißt, aber es wird alles gut. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Also hier meine ich, entdecken wir im Alten Testament der Grund, warum die Jünger sofort nachgefolgt haben, sofort aufgestanden sind. Es ist nicht natürlich, es ist mit dem Verstand nicht zu erklären oder zu begründen. Und der einzige Grund ist, dass sie gespürt haben, dass dieser Mann Jesus, der von ewig her ist, sie von ewig her geliebt hat. Er kannte sie zuvor. Sie haben ihn nicht erkannt. Wieder zurück. Ich kann Gott nicht erkennen. Aber Gott hat sie erkannt. Er kannte ihre Jugend. Er kannte ihre Geburt. Ich kannte ihre Eltern. Er kannte sie von ewig her und die haben das gespürt. Dieser Mann hat solch eine Tiefe, solch ein Verständnis von der Liebe, solch eine Kraft geht von ihm aus. Es ist, obwohl viele Theologen das widersprechen würden und wir wollen uns nicht in theologische Streit hineinbegeben, die Liebe Gottes ist unwiderstehlich. Du musst schon ein Rebell sein und zu sagen, nein, ich will keine Erlösung. Ich will dir nicht folgen. Mach mal, geh deinen Weg. Die Liebe Gottes ist unwiderstehlich. Als ich das erlebt habe mit 32 Jahren in der Teestube, vor vielen, vielen Jahren, bin ich zusammengebrochen innerlich auf meinen Stuhl. Und eine alte Omi saß neben mir und sie nahm mich im Arm und hat mich festgehalten. Ich wäre bis zum Boden gefallen. In mir zusammengebrochen. Als ich begriffen habe, dass Gott mich, und ich habe eine Vergangenheit und darüber will ich nicht reden, ich schäme mich. Dennoch hat er mich geliebt. Paulus schreibt etwas Ähnliches an die Epheser und sagt in Kapitel 3 von Epheser und Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Das ist hier sein Anliegen. Er ist auf Knie und betet und fastet für die Geschwister in Ephesus. Okay. Der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er auch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an den inwendigen Menschen. Das. Hier haben wir den Grund. Okay? Wir sehen zuerst seine Hingabe, seine Liebe, die ähnlich ist wie Mose und wie Gott. Ich lass nicht los, es sei du segnest die Gemeinde nicht. Meine Geschwister in Ephesus, ich verzichte auf Essen. Ich gehe auf meine Knie. Ich schreie zu dir, damit sie etwas kapieren. Und wir können uns lange Zeit gläubig nennen oder als Gläubige sehen. Bis wir wirklich alles hinter uns gelassen haben und Christus nachfolgen, verstehen wir nicht, wie groß seine Liebe ist. Dass Christus durch den Glauben in euer Herzen wohne, und wo wohnt der Glaube? Wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Die Grundlage aller Gedanken, alle Worte und alle Taten ist Liebe. So könnt ihr mit allem Heiligen, seht ihr, wie wichtig die Nachfolge ist. Die Erkenntnis ist auf dem Weg. Auf dem Weg erkenne ich Gott. Dime con quien andas y te diré quien eres. Sag mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist. Christus prägt mich, wenn ich mit ihm gehe. Und mir wurde gesagt vor einigen Monaten ganz klar hier in der Gemeinde von einem Mann, der blind ist. Du gehst nicht mit Jesus, das ist dein Problem. Als Kinder haben wir immer gesagt, als Teenies, du gehst mit dir. Ja, ich gehe mit dir. Das war doch was, oder? War die Schönste in der Schule gegenüber. Die Schönste. Und ich dürfte mit dir gehen. Wahnsinn. Nur weil ich ein Blassgesicht war. Und die waren alle schöne, dunkle Menschen. Aber ich war der Carapalli da, der Blassgesicht. Und weil ich Europäer war, habe ich die schönen Menschen, die schönen Mädchen bekommen. Und ich dürfte mit denen gehen. Und habe mich was darauf eingebildet. Jahrelang. Bis meine Frau mir gesagt hat, so gut siehst du nicht aus. Aber weißt du, Peter, Gott hat was in meinem Herzen getan. Ich liebe dich. Plötzlich liebe ich dich. So könnt ihr mit allem Heiligen begreifen, welches die Breite, das ist das Ziel. Wenn wir das begriffen haben, können wir nichts anders als hinterher dackeln. So könnt ihr mit allem Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe. Er findet keine Worte. Findest du Worte, um die Liebe Gottes zu erklären? Tut mir leid, unfassbar. Es sprengt mein Gehirn. Seine Geduld, seine Liebe, seine Gnade, sein Langmut, seine Hoffnung für mich. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Das sagt uns alle auch, bitte, Brüder, ich bin nicht gebildet und ich bin nicht eifersüchtig darauf, dass du Doktor der Philosophie bist oder irgendwas anders oder Wissenschaftler. Bin ich nicht. Aber die Erkenntnis, die dein und mein Leben, ich arme Sau, prägen soll, ist die Liebe Gottes. Das ist die Erkenntnis. Wenn du diese Erkenntnis hast, dass Gott dich dennoch liebt, obwohl du auf das Äußere baust, auf deine Bildung, dein Können, deine Taten, das gilt nicht. Es gilt nicht. Also zurück zu Matthew. Und in Matthäus lesen wir von den beiden oder von den vier Fischermänner und Matthäus. Und jetzt sehen wir in Matthäus ein paar Blätter weiter, Kapitel 16 und Vers 21, was es eigentlich bedeutet. Und ich liebe an Jesus, dass er schwärmt nicht. Er treibt mich und lockt mich nicht durch Gefühle. Er führt mich nicht um die Nase herum. Er rechtet mit mir. Er sagt, überleg mal, bevor du das machst. Denk darüber nach. Sei vernünftig. Gott will uns nicht entmündigen und zu Roboter und Spinner machen über unsere Gefühle, Geschwister. Nicht, dass die Gefühle eine Rolle spielen und Gott Gefühle benutzen kann. Aber ich habe bessere Nachfolger gefunden, die nicht Gefühlsmenschen sind, sondern sehr nüchterne Menschen, die überlegen und überschlagen die Kosten. Und hier geht es in Matthäus 16 und Vers 21. Und wir lesen vom 21 ein paar Verse. Also, Matthäus 16, 21. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen, und viel leiden müsse. Folget mir nach. Oh, lieber nicht. Das ist mein Leben. Leiden? Nee. Also, Glauben? Ja. Leiden nicht, ist schließlich meine Entscheidung jetzt, ne? Oder? Ist es deine Entscheidung? Wer hat dich geschaffen? Hast du dich selber geschaffen? Wir schaffen uns schon. Und wir machen auch andere zum Schaffen. Wir gehören ihm zweimal. Er hat uns mit seinen Händen gebaut aus dem Staub. Und nach der Rebellion ist er zu uns gekommen und hat uns erkauft mit seinem Blut. Wir gehören ihm zweimal. Aber wenn es zum Leiden kommt, tut mir leid, ich habe andere Pläne, Jesus. Ich bete, dass mein Sohn Doktor wird, Schlossermeister, egal was. Nee, also Mission? Nee, kann ich nicht so sehen, ich habe gerne meine Kinder bei mir. Und was sagt Jesus? Wir kennen Jesus' Worte, wer Vater und Mutter, oder? Stimmt doch. Haben wir das nicht gesehen, die Tage hier in der Gemeinde? Haben wir nicht ein Zeugnis hier von jungen Leuten, die hier in der Gemeinde hineingeboren sind, die gesagt haben, auch wenn Papa und Mama das nicht verstehen, wir gehen. Es muss nicht so kommen, es kann aber so kommen. Und es freut doch Gott, ne? Wenn ich Gottes Freude ist so groß, über Menschen, die ihr Leben, es kann auch in der Gemeinde, wie gesagt. Wir haben hier Leute in der Gemeinde, die haben vieles gelassen an ihrem Privatleben, ökonomisch, Arbeit runtergeschraubt, weniger verdient, damit sie hier dienen können. Die Familie eingeschränkt, die Zeit, die Kosten überschlagen, um hier zu dienen, unsere Kinder, damit wir nachher gut indisch essen können. Das ist Nachfolge. Wir dürfen nicht Marius und Anja gegenüber Dieter und Stefan und deren Frauen und Dirk und wer weiß was alles. Ich nehme an, weil wir sehen in der Gemeinde, ist das nicht schön, Alex zu sehen, der sein Leben gibt für seine Russenfreunde hier und auch die anderen Nicht-Russen, das sind die Heiden, hier in Hannover. Ist das nicht schön? Aber schön wird es in 6 Minuten. Und Petrus nahm ihn beiseite. Und hier spricht der Teufel durch den Jünger. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich vom Opfer. Gott bewahre dich vom Tod, dass du für uns stirbst. Gott, der ist doch Hirn amputiert. Jesus ist gekommen, um für ihn zu sterben. Und er sagt, Gott bewahre dich. Wo wären wir heute, wenn Jesus auf Petrus gehört hätte? Das würde mehr als die kommende Woche 40 Grad. Das wären 120 Grad. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Simon. No, Satan. Petrus hatte so eine Anlage auf dem Dach seines Hauses. Das nennt man eine Satananlage. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht was göttlich, sondern was, du wärst von Fleisch getrieben. Römer, Kinder Gottes, Petrus sind diejenigen, die vom Geist getrieben sind. Und wer vom Geist getrieben ist, folgt mir, egal was das kostet. Was göttlich, sondern was menschlich ist. Du bist ein Humanist. Denn sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jeder nachfolge, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Locker, oder? Ja, es ist locker. Wenn wir begriffen haben, was die Jünger begriffen haben, am Straßenrand, bei ihren Netzen, dass er mich so liebt. Und er ruft auch zu dir, heute, damit du nicht nur gläubig und wiedergeboren bist, sondern dass die Frucht des Glaubens und der Wiedergeburt sich daran offenbart, dass du ihm nachfolgst. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Du wirst dich nicht entwickeln geistlich, wenn du nicht nachfolgst. Jesus prägt unser Leben. Wo prägt er das? Im Alltag. Wir werden geformt von ihm durch dem, dass wir mit ihm gehen. Sonst bleibt alles hier. Folgen heißt hinterher. Folgen heißt aber auch beides. Im biblischen Sinn Gehorsam. Und was verändert mich? Dass ich auf ihm fixiert, ihm nachfolge und nicht den Menschen. Wir als Christen, wir müssen Christen werden, folgen Menschen. Wir haben unser Pastoren, unser Anbetungsteam, das wir verherrlichen. Unser Lehrer, die Theologen. Wir sind da drin im Internet und sind gefangen von Menschen. Die werden euch enttäuschen. Da gibt es einen Pastor in Florida, der wurde erwischt mit jemandem im Bett. Er hat hatte eine Gemeinde von über 13.000 Mitgliedern. Alle enttäuscht. Durch eine kurze Minute im Fleisch. Alles vorbei. Alles Ende. Das ist wichtig, dass wir unsere Augen auf Christus fixiert sind. Und nicht auf die Schwestern in der Gemeinde. Und nicht auf den Bruder, der einen Mercedes fährt. Wir werden gewarnt. Und hiermit will ich abschließen. Ich habe 2 Minuten, oder? Petrus ist schon viele Jahre unterwegs. Und wir sind drin. Wir haben im Geist angefangen, die Jünger haben alles losgelassen, haben mit Jesus gefolgt. Sie haben das ertragen, dass Jesus zu ihm sagt, Satan, wie geht's dir? Halt die Klappe, bist ein Großmaul. Der ist geblieben. Hältst du das aus, wenn Jesus dir das sagt? Es geht nur um deine Gaben. Es geht dir nur darum, dass du gesehen und gehört wirst. Wenn Gott dir das sagt, wenn Jesus dir das sagt, bleibst du dennoch? Ein Jünger bleibt dennoch. Liebe es dennoch zu bleiben, nicht loszulassen, auch wenn es verletzt, auch wenn es eine Wunde aufsieht, auch wenn du bluten tust, bleibst du dabei. Du lässt nicht los. Jakob, es sei du segnest mich, ich lass dich nicht los. Das ist das, was Gott sucht in uns. Aber Petrus strauchelt und wird dennoch von Gott geliebt und von Gott gesegnet. Und jetzt mache ich Schluss. Wie gesagt, ich mache nicht gerne Schluss. Aber ihr, ich sehe euer Gedanken schon, soll er doch endlich die Klappe halten. Petrus aber, der kleine Satan, aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seine Brust gelegen und gesagt hat, Herr, wer ist's, der dich verrät? Johannes ist ja der Johannes hier, der schreibt und nennt sich immer der von Gott oder von Jesus so geliebt wurde. Weißt du, das ist eine gute Einbildung. Jesus liebte alle Jünger gleich, ohne Unterschied. Denn die Bibel lehrt, dass Gott alle Menschen gleich liebt. Er macht keine Unterschiede. Johannes aber hat daraus gezogen, er hat daraus gelebt, er hat es erfahren und deswegen hatte er die Sicht, ja, er liebt mich so sehr. Aber Menschen, die sich nicht öffnen von der Liebe Gottes, für die Liebe Gottes, erfahren das nicht. Ich muss mich öffnen. Johannes hat sich so geöffnet für Jesus. Der hat ein offenes Herz. Und wenn du ein offenes Herz hast, wirst du begreifen, dass du der Johannes bist. Er liebt dich so sehr. Dich ganz persönlich. Das Alte Testament sagt, er hat dich bei Namen gerufen und hat gesagt, du bist mein. Wow, das ist jetzt nicht Merkel, die das sagt, oder Jean-Paul Gaultier, oder Schwarzenegger, oder egal. Gott selbst sieht uns und liebt uns. Aber es kommt dieses Problem auf jeden Fall. Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesen? Ist das nicht daneben, nach so viele Jahre, so gerüttelt? Jesus hat zu Petrus gesagt, ich übergebe dir den Widersacher, damit du gerüttelt wirst und zurückkommst und die Geschwister stärkst. Und das tut er auch. Aber erst nachdem der Heilige Geist ausgegossen wird auf sein Leben. Neid. Konkurrenz. Wieso ist denn der Hauskreisleiter? Eigentlich bin ich viel intelligenter. Ich muss der Kreisleiter. Das ist so ein einfacher Mensch und der muss mir hier was von der Bibel erzählen. Ich bin schon 40 Jahre hier in der Gemeinde. Was denkt er sich? Ja, sie muss da vorne singen. Ihr habt doch eigentlich eine viel schönere Stimme, aber warum muss die immer singen? Warum muss der immer die Ansagen machen? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Und wenn es so weit ginge, was geht es dich an? Wow! Nee, den will ich nicht nachfolgen. Da steht doch Petrus hier, der große Macher. Der war doch der Jünger. stellt ihn einmal wieder und macht ihm zum Narr, zum Baby, ein fleischlich gesinnter Mann, der Führer unter der Jünger war, der Hauptfischer, der redegewandt war, der so stark war, und macht ihn so klein mit Hut. Das ist Liebe. Damit wir unseren Platz einnehmen, das wir haben. Und Petrus musste. Er war immer noch nach so vielen Jahren getrieben vom Neid. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Und wir folgen nun hier nicht nur eine kurze Zeit auf Erden, weißt du? Die Jünger kommen und sagen, hier, wo gehst du hin jetzt? Ich glaube, es ist Petrus. Wo gehst du hin? Kann ich nicht mit dir kommen? Ja, Petrus ist es. Kann ich jetzt? Petrus? Nee. Was sagt er denn noch? Aber ich komme und hol dich ab. Du wirst mich nachher folgen. Das ist für uns. Versteht ihr, die Nachfolge hier auf Erden, da ist so viel Leiden, so viel Schmerz, so viel Verzicht. Wir tun das aus Liebe für Jesus, aus Selbstlosigkeit. Denn das ist der Wesen und Charakter Gottes, Selbstlosigkeit. Denn Gott hat die Welt so geliebt. Das ist der logische Zusammenhang, dass er gab. Das heißt, wenn ich so liebe, dann gebe ich mich. Ob ich was zurückkriege, ist es nicht berechnen. Die Liebe ist nicht berechnen. Ich gebe einfach. Ich gebe Liebe. Und wenn ich so dran bleibe, dann sagt er mir, auch wenn du gefallen hast, Petrus, immer wieder war Petrus derjenige, oder? Immer wieder. Großmaul, konnte alles, verleugnet, im Stich gelassen, sich so unmännlich verhalten, ein Hampelmann. Und dann zum Schluss nehmt er alle anderen, kommt mit Jungs, wir gehen wieder fischen, von wegen Nachfolge. Wir haben damals gesagt, jetzt gehen wir fischen. Und wer taucht auf? Am Strand? Jesus, komm her Jungs, ihr solltet nachfolgen. Was macht er? Buße jetzt. Auf die Knie, Bußgebete, wie folgt. 20 Stunden, wie heißt das, die wir immer ableisten müssen, wenn wir böse gewesen sind im Gesetz und nicht in den Knast kommen, wa? Ja, Stefan weiß das. Keine, kann man rein ableisten, ne? Keine Ableistung? Petrus, folge mir nach. In alle Ewigkeit. Da, wo er uns spricht, Petrus sagt, und wir haben alles gegeben, sagt er. Hundertfach, richtig wieder. Schon in diese Welt. Und davon kann ich euch ein Lied sagen. Ist nur Empfang gewesen, mein ganzes Leben. Nur empfangen. Ich bin so beschämt von der Liebe Gottes in alle Bereiche meines Lebens. Gott ist so gut. Und er kommt und holt uns ab und sagt, für diejenigen, die gefolgt sind, seht ihr, Glaube, Wiedergeburt, okay, die Frucht im Folgen und diejenigen, die folgen, werden ihm in Ewigkeit folgen. Zu einem Land, wo es keine Tränen, kein Geschrei, kein Schmerz, wo wir, wie auch jetzt, nach 6 Minuten später, Verspätung, mit Vanya anbeten werden.